Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin, Unternehmerin.
Und ich bin Melanie Becker, Versicherungsfachfrau, Mutter von drei Kindern und Fragestellerin in diesem Podcast.
Unser Ziel ist es, Ihnen die Welt der Finanzen näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir haben mal wieder eine Frage vorliegen, eine E-Mail von Stefanie diesmal. Sie hat eine Tochter und schreibt, also Melanie, magst du uns einfach mal vorlesen?
Ja, Stefanie schreibt, unsere Tochter Lea ist jetzt in der 4. Klasse und kommt im Sommer auf die weiterführende Schule. Wir sind alle schon ganz aufgeregt und Leas Patentante hat uns jetzt gefragt, was sie schenken könnte. Haben Sie denn dazu eine Idee?
Danke, Melanie, das ist echt eine tolle Frage. Danke also auch an Stefanie für diese gute Frage, denn ja, es gibt einiges, was wir bedenken können, so jetzt im Hinblick auf Leas Zukunft. 4. Klasse, das ist ja ein großer Schritt in die weiterführende Schule und damit ist Lea vermutlich älter als 10 Jahre. Das würde die Möglichkeit geben, ihre zukünftige Arbeitskraft abzusichern, denn auch manchmal werden Schülerinnen und Schüler krank. Das führt hin zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung später. Wir raten auch bereits heute zu einer Schüler-BU, wie wir sagen, weil erfahrungsgemäß doch immer mehr Themen während der Schulzeit auch auftauchen, die eine spätere Absicherung sehr teuer oder fast unmöglich machen.
Kann man die denn schon so früh abschließen?
Genau, das geht ab 10 Jahren.
Und wieso denkst du, dass es da schon Sinn macht mit 10 Jahren? Also ist es denn, also was könnte es denn da für Probleme geben?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass bei so einer Versicherung eben Gesundheitsfragen gestellt werden. Das heißt, es wird nach der Historie gefragt und es passiert immer häufiger, dass irgendwelche Arten von Allergien auftauchen, Unverträglichkeiten, die medizinisch dokumentiert werden. Das ist ein Phänomen, was ich auch in unserem privaten Umfeld so beachten, was natürlich sehr bedauerlich ist, aber was halt ein Fakt eben ist. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass leider auch immer mehr Schülerinnen und Schüler doch auch so viel Druck ausgesetzt sind in den Schulen, dass ab irgendeinem Zeitpunkt unter Umständen auch eine psychotherapeutische Begleitung in Frage kommt, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist, also dass halt da eben Unterstützung gegeben wird. Aber leider ist es halt so, dass das in den Risikoprüfungen später es unmöglich macht, da eine Absicherung halt zu geben.
Stimmt, da wird ja immer nachgefragt in den Gesundheitsfragen, ne? Auch korrekt. Nach psychischen Problemen oder Erkrankungen oder auch Therapien, die man hatte.
Ja, genau. Also ich würde das gar nicht als Erkrankung bezeichnen, denn eigentlich soll das ja eine Erkrankung verhindern so. Ja. Und jetzt sage ich mal, bei einer Lernschwäche oder auch einfach zu viel Druck, was ja keine Schwäche ist, sondern einfach vielleicht auch ein zu großes Engagement oder auch von Seiten der Schule, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung, ist es ja vielleicht auch nur punktuell eine Unterstützung, die dann die Dinge auch wieder glättet, auch vielleicht sonst im Umfeld, wenn da irgendwelche Herausforderungen waren und eine psychotherapeutische Begleitung auch nur für wenige Sitzungen halt in Anspruch genommen wurde. Aber es ist dann eben dokumentiert. Dokumentiert bedeutet halt in der Patientenakte hinterlegt. Und das ist für die Risikoprüfer einfach insofern ein, ich sag mal, K.O.-Kriterium, Ausschlusskriterium oder Kriterium, warum dann halt eben Risikozuschlag genommen würde, weil einfach statistisch ist eben geprüft wird und dann eben die Befürchtung entsteht, ja, dass da später irgendwelche Krankheiten draus entstehen könnten. Das betrifft nun alles natürlich nicht Lea. Das ist alles, hoffen wir, dass sie gesund und munter, so wie es ja jetzt zu sein scheint, in einem guten und gesunden Umfeld eben weiter ihre Schullaufbahn durchlaufen wird. Aber wenn es halt um die Frage geht, wie können wir sie jetzt absichern, dann ist das durchaus zu überlegen.
Gut, es würde ja auch die Möglichkeit bestehen, dass man eine Unfallversicherung für Lea abschließt,
Richtig? Ja, auf jeden Fall. Also Unfallversicherung ist ja ein anderes Thema, dass die versichert halt Themen, die eben durch einen Unfall entstehen. Klar, auf dem Weg in die Schule oder in der Schule selbst sind die Kinder von Gesetzes wegen ja abgesichert, aber in Freizeit ist ja jetzt auch die Zeit, wo vielleicht auch andere Sportarten so zum Thema werden, sei es Skifahren oder was auch immer, was nicht zu Unfällen führen muss, aber auch Reisen können zu Unfällen führen oder welche anderen Aktivitäten sie eventuell auch hat. Und bei Unfallversicherung ist es so, dass 70% in der Unfallstatistik 70% der Unfälle herbeigeführt werden durch Unfälle im rein privaten Umfeld.
Okay, und da wird ja die gesetzliche Unfallversicherung dann eben nicht greifen.
Nein, korrekt. Mhm. Die greift eben nur, wenn es tatsächlich eben auf dem Schulweg oder in der Schule beziehungsweise bei einer schulischen Aktivität halt zu einem Unfall gekommen ist. Melanie, du selbst berätst ja auch das Thema Arbeitskraftsicherung beziehungsweise Berufsunfähigkeitsversicherung. Siehst du denn persönlich jetzt bei der Schülerberufsunfähigkeit noch Vorteile aus deiner Beratungspraxis?
Ja, also es kann auf jeden Fall ein Vorteil sein, weil man wird als Schüler eingestuft dann. Kommt auch ein bisschen drauf an, eben ab wann man es abschließt, ob man wirklich gleich mit Übergang zur weiterführenden Schule diese BU abschließt oder eben erst in der Oberstufe. Auch da gibt es verschiedene Einstufungen des Berufsschüler, Oberstufenschüler. Genau, das wirkt sich natürlich auch auf den Beitrag aus. Je besser die Einstufung, desto niedriger der Beitrag. Und das kann auch für später Sinn machen, wenn man dann zum Beispiel einen handwerklichen Beruf ausübt, dann ist es normalerweise, wenn man dann eine BU abschließt, sehr teuer. Einfach aufgrund der Gefahren, die ein Handwerker eben eher ausgesetzt ist als jemand, der im Büro arbeitet. Und wenn ich als Schüler schon diese BU habe, kann ich eben nicht schlechter eingestuft werden.
Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Danke, Melanie. Das passt total gut, nochmal als Hinweis, denn das ist für uns ja in der späteren Beratungspraxis, ich sag mal, eine große Herausforderung, dass alle Menschen, die so einen praktischen Beruf haben, fast nicht mehr versicherbar sind. Also nicht mehr versicherbar im Sinne, dass der Preis für die Absicherung mit dem abgesicherten Risiko und dem Gehalt einfach nicht mehr im Einklang stehen. So. Und genau, das ist natürlich eine gute Thematik, ja, gute Sache, guter Hinweis, Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle verweisen wir einfach auch nochmal auf die separaten Folge, die wir zu dem Thema hatten, Arbeitskraftsicherung, mit dem Hinweis, dass es vielleicht im ersten Schritt ein bisschen weit hergeholt sich anhört bei Lea, die ja gerade mal jetzt in die weiterführende Schule geht, aber aus den Gründen, die du ja gerade auch aufgeführt hast, Melanie, macht es Sinn, dass Stefanie und auch die Patentante, dass ihr euch alle miteinander einfach überlegt, ob das vielleicht Sinn macht jetzt im Verlauf der Zeit. Ansonsten gibt es natürlich ein weiteres Thema, bisschen erfreulicheres Thema vielleicht, dass jetzt ja auch die Zeit beginnt, wo in einigen Jahren vielleicht auch höhere Kosten kommen für Lea, nämlich weil dann so Fragen kommen wie vielleicht auch Reisen. In der Schule entstehen ja höhere Kosten durch eventuelle Schülerreisen. Es entstehen Kosten vielleicht durch Dinge, die Lea gerne haben möchte, sei es der erste Computer oder was auch immer, da eben in einigen Jahren halt Thema sein wird. Und dann natürlich auch später, wenn sie dann irgendwann den Führerschein macht und da halt für Geld anzusparen.
Was haben Sie denn da für Möglichkeiten? Was macht denn Sinn, wenn man jetzt eben Geld ansparen will?
Also falls sie das noch nicht hat, macht auf jeden Fall ein sogenanntes Fonddepot Sinn. Da kann man monatlich einsparen durch regelmäßige Zahlungen. Oder eben auch durch eine Einmalzahlung. Das ist natürlich auch sehr attraktiv, wenn Oma, Opa aus der Familie, Patentante, dann bei zukünftigen Geburtstagen oder Weihnachten, es kommen ja immer wieder Anlässe, wo auch Geschenke gemacht werden, dass man da eben mit einer sogenannten Einmalzahlung auch einzahlen kann.
Was hältst du denn von stattdessen von einer Ausbildungsversicherung?
Das würde ich persönlich jetzt eher nicht empfehlen, weil dass Lea irgendwann eine Ausbildung macht, ist kein Risiko, sondern das ist, was sich alle vermutlich wünschen von Ran Lea. Also Versicherung bedeutet ja immer, es wird ein Risiko abgesichert. Über Risiken haben wir ja vorhin schon gesprochen. Dass sie eine Ausbildung macht, das ist ja eben Ziel. Und da geht's, wenn, dann eher um die Frage, braucht sie dafür Geld, weil sie vielleicht irgendwie jetzt nicht ein Studium macht, was ja in Deutschland weitgehend kostenfrei ist, beziehungsweise können die Eltern dann das Studium finanzieren, muss dafür noch angespart werden, solche Themen eben. Aber versichern, da ist eigentlich nichts zu versichern, sondern es ist einfach die Frage, genügend Geld halt zusammen zu haben, um all das zu ermöglichen, was dann gut ist für Leas Zukunft.
Ja, da wären wir ja wieder beim Fonddepot oder dem Sparplan. Ne?
Korrekt.
Wo man dann, und da kann man auch mit kleinen Beiträgen monatlich einsparen.
Genau, man kann monatlich einsparen. Man könnte sogar einen Sparplan ab 25 Euro einmal im Jahr halt machen, einmal im Quartal. Wenn Depot, das Konto dann auf Lea direkt läuft, das ist möglich, auch wenn sie minderjährig ist. Die Eltern müssen natürlich für Lea unterschreiben, ist klar, als Erziehungsberechtigte. Beide Eltern, falls Stefanie jetzt nicht allein erziehend wäre. Da muss aber dann eine Bestätigung beigefügt werden. Das wird von Gesetzes wegen so abgeprüft. Und mit dem 18. Lebensjahr kann Lea dann selber über dieses Depot halt verfügen. Das geht automatisch mit einer Identitätsprüfung auf Lea dann über.
Wie ist es denn, wenn jetzt Oma und Opa sagen, ihnen wäre es aber wichtig, dass Lea später sieht, dass der Betrag von ihnen gekommen ist und dass es vielleicht eben ein bisschen abgegrenzt wird von dem, was andere einzahlen? Ist sowas denn auch möglich?
Das ist auf jeden Fall auch möglich. Also man kann den Sparplan dann in unterschiedliche Fonds zum Beispiel reinpacken. Manchmal gibt es auch sogenannte Unterkonten. Da muss man so im Einzelfall halt sehen, wie die Eltern das halt, oder beziehungsweise auch wie die Großeltern das oder die Betreffenden dann halt in der Familie das handhaben möchten. Da gibt es einige Varianten, wie man das ausgestalten kann, sodass es halt einfach für Stefanie und Lea und die Familie eben passt.
Und was ist denn, wenn jetzt die Eltern sagen, oh, das ist mir aber zu unsicher, wenn sie mit 18 schon da das Depot sozusagen, also ihr Depot dann wäre und sie dann mit dem Geld machen kann, was sie will. Wer weiß, ob sie dann schon überhaupt reif genug ist?
Das handhaben Eltern unterschiedlich und das ist natürlich die Entscheidung der Eltern als Erziehungsberechtigte. Also zum einen können sie das vor dem 18. Lebensjahr natürlich auf sich selber übertragen, dann kann Lea darüber nicht verfügen. Das wäre dann allerdings rein formal gesehen eine Schenkung an die Eltern, egal wie die das handhaben. Umgekehrt kann natürlich ein solches Depot auch auf den Namen der Eltern, also entweder beider Eltern oder eines Elternteils eben eröffnet werden, wenn die Patentante, wenn die Großeltern dem zustimmen, dann können die Eltern bzw. die Person, die es dann eröffnet hat, darüber verfügen. Dann geht es auch nicht automatisch an Lea mit dem 18. Lebensjahr über und die Eltern können dann entscheiden, wann Lea das bekommen soll und das kann dann kostenfrei zu einem späteren Zeitpunkt übertragen werden.
Gibt es denn da irgendwelche Nachteile, wenn man das eben nicht auf das Kind laufen lässt, das Depot?
Also Nachteil wäre, dass beziehungsweise je nachdem, also wie die Größenordnung des Vermögens auch ist, was Lea da praktisch bekommen soll. Grundsätzlich ist es so, dass Lea ihren eigenen steuerlichen Freibetrag hat, genau wie Stefanie und ihr Mann oder Partner eben auch oder Partnerin. Und zwar sind es 1.000 Euro Freibetrag, bevor die Kapitalertragssteuer greift. Und das sind ja 25% plus eben Kirchensteuer, falls es anfällt. Und wenn der eben durch eigene Kapitalanlagen ausgeschöpft ist, zahlt man halt auf die Anlage Steuern. Wohingegen, wenn das Depot eben auf das Kind läuft, hat man einen Freibetrag. Und wenn es eben ein größeres Vermögen ist, dann ist es sogar so, dass man eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen könnte für das Kind, also für Lea, weil die ja noch keine Einnahmen logischerweise hat im Regelfall. Und dann ist das Vermögen, also die Einkünfte, die Kapitalertragseinkünfte, die sind sogar bis zu dem Grundbetrag, also ab dem Steuern zu zahlen sind, also über 10.000 Euro im Jahr, ist das eben steuerfrei. Also das kann attraktiv sein. Aber natürlich gilt alles von vorhin auch. Das sind dann halt so Abwägungen, die in der Familie getroffen werden, die Eltern halt dann vornehmen müssen und dann entsprechende Entscheidungen treffen müssen. Man kann es so oder so machen.
Ja.
Und Erziehungsberechtigte, also meine Erfahrung ist, das wird auch so oder so gehandhabt. Das ist immer ganz individuell von Familie zu Familie verschieden. Man muss halt einfach nur wissen, welche Möglichkeiten es gibt, sich das überlegen und dann kann man danach entscheiden.
Wie funktioniert es denn mit einem Fonddepot? Wie können die ein Depot eröffnen?
Dazu verweisen wir auf unsere entsprechende Folge. Das haben wir ja auch schon aufgezeichnet. Genau, also man muss eben einfach ein Depot eröffnen und dann eben eine Anlage auswählen. Und wie gesagt, es geht halt als Einmalanlage oder Sparplan, aber ich würde es jetzt heute und hier nicht nochmal im Detail vertiefen wollen. Wir verlinken natürlich selbstverständlich die Folgen, die entsprechenden, die hierzu passen, in den Shownotes, sodass Sie und ihr das da an der Stelle nochmal nachhören könnt, wenn ihr möchtet.
Hoffentlich haben wir damit Stefanie Ideen gegeben, was die Patentante schenken könnte.
Ja, genau, das hoffe ich auch. Also wir würden uns freuen, Stefanie, wenn wir gelegentlich vielleicht auch nochmal eine Rückmeldung bekommen, ob das hilfreich war und wie ihr dann weiter verfahren seid, wenn ihr Lust habt. Wenn Fragen dazu sind, wie gesagt, gerne nochmal melden. Man kann natürlich auch zum Beispiel einen Gutschein ausstellen für eine bestimmte Summe, die ins Depot fließt, sei es die erste Führerscheinstunde oder, gut, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh bei Lea, aber was auch immer da euch eben einfällt, was vielleicht auch Leas Herzenswunsch eben ist. Genau, so kann man das ausgestalten, da gibt es also viele Möglichkeiten und so hoffen wir, dass wir euch da gewisse Impulse auch mitgegeben haben.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Und Erinnerung, die perfekte Geldanlage oder Absicherung gibt es nicht. Es geht nur um das, was zu dir passt, also dich zu deinen Zielen bringt.
Noch mehr findet ihr auch in unserem Blog auf wertundwohlsein.de.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt.